Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Mittag, würde ich sagen.
Ja, genau, guten Mittag, ja.
Also wo wir angefangen haben, uns hier zu unterhalten, da,
ach, komm, hör auf,
da war es noch guten Morgen.
Ja, da war ich noch ausgeschlafen, jetzt bin ich auch wieder müde.
Oh. Ach ja.
Okay. Ah, mir ist kalt. Ah, wir sitzen schon wieder zu lange hier rum.
Hast du deine Gasrechnung nicht bezahlt?
Ich bezahle ja die Lieferung.
Ach so, okay.
Wir kriegen ja Flüssiggas. Also von daher, solange der Tank voll ist, habe ich Gas. Beziehungsweise solange etwas im Tank drin ist, da muss ja nicht voll sein, aber solange was im Tank noch drin ist, habe ich Gas.
Okay, also solange Gas im Tank ist, du kannst ja was anderes reinfüllen. Weil du sagtest eben, na gut, das ist jetzt ein bisschen Korinthenkackerei, ich gebe es zu. Weil du sagtest eben, solange der Tank voll ist, du kannst ja Wasser reinmachen.
Boah, ist ja ein Flüssiggastank, was soll ich da sonst reinmachen?
Ja, das stimmt. Und du?
Ja, manch einer wird da was, ja, klar. Auf jeden Fall.
Der Herrgott hat einen großen Tiergarten, sage ich immer.
Ja, da hast du recht.
So gut. Ist das, ja. Wie gut, dass wir den ersten Teil von unserem Gespräch nicht aufgezeichnet haben.
Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Nee, aber der Winter ist zurück. Ja.
Es ist kalt geworden.
Bei uns.
Ja, es ist kalt
wieder kalt. Wir hatten jetzt zuletzt gerade auch wieder Schnee morgens. Ich hatte zuerst gedacht, die Dächer sind angefroren. Ja, Pustekuchen, es war Schnee. Ja. Mhm. Also von daher, der Winter, ja, man sagt nicht umsonst, von Oktober bis Ostern. Ja. Sagen wir mal so.
Ja. Ja, ich meine, es gab ja in der letzten Woche so ein paar Tage, da war es einigermaßen warm, so 14, 15, 16 Grad. Mhm, da haben dann schon ganz eifrige Leute angefangen, bei uns in der Nachbarschaft Rasen zu mähen. Meine Güte. Mann.
Also ich habe es jetzt bewusst noch nicht mitgekriegt. Das kann natürlich sein, dass hier jemand mal tagsüber, wenn ich halt hier auf der Arbeit war, vielleicht Rasen gemäht hat. Das könnte sein, aber jetzt so nach Feierabend, beziehungsweise jetzt am Wochenende hat hier noch keine Rasen gemäht. Ne? Ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht, um Gottes Willen. Dafür ist der Rasen noch viel zu nass, zu, ja, das kannst du vergessen im Moment, finde ich.
Meine Frau hatte mal eine Stelle neu eingesät. Mhm. Hat auch nicht so viel Sinn gemacht, aber wenn sie das machen will, soll sie es machen, ja.
Ist denn wenigstens was gekommen, wo sie den Rasen neu eingesät hat?
Ich denke nicht, dass da groß was kommt. Einmal, das war ja, wie das Wetter, wie gesagt, sehr schön war, haben dann direkt die Vögel das als Buffet benutzt.
Ja.
Und dann jetzt mit dem Frost wieder. Ich glaube nicht, dass da groß was kommt, aber wir werden es sehen.
Schauen wir mal. Ein paar Körner werden überbleiben, die angehen werden.
Ja.
Naja, gut. So ist es. Gut. Dann lass uns doch versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Schauen wir mal.
Ja, nur zu, genau.
Ja, schauen wir mal, was da so kommen wird. ja, es gab jetzt die ersten Reviews vom neuen Mac Studio. Und in der letzten Sendung haben wir über die Geekbench-Ergebnisse gesprochen. Die haben sich mehr oder weniger auch bestätigt. Die Ergebnisse sind zwar jetzt nicht so ganz so krass, wie die ersten Geekbench-Ergebnisse es gezeigt haben. Es hat sich etwas relativiert, aber es zeigt sich nach wie vor, dass der M4 Max im Single-Core-Bereich wesentlich schneller ist und der M3 Ultra im Multicore-Bereich wesentlich schneller ist. Also da zeigen sich die beiden Stärken und man kann im Endeffekt als Quintessenz da herausziehen aus den ganzen Reviews, die man sich im Netz anschauen kann. Wer sehr viel Multicore-Anwendungen hat, der soll sich mit dem M3 Ultra beschäftigen und wer mit mehr oder weniger Standard-Anwendungen in Anführungsstrichen unterwegs ist, die im Single-Core-Bereich etabliert sind, der soll sich mit dem M4 Max beschäftigen. Und nach wie vor hat sich herausgestellt, das ist ja auch kein Wunder, dass der M3 Ultra nur für eine ganz spezielle Zielgruppe geeignet ist, die dementsprechend diesen Rechner auch fordern kann. Und ich sage immer wieder, die Zielgruppe weiß genau, oder die Zielgruppe kennt, weiß genau, also wer den Rechner, wer sich nicht klar ist, ob er den Rechner braucht oder nicht, der ist im Endeffekt auch der falsche Kunde. So sehe ich das. Also die Profis wissen schon, ob sie es brauchen oder nicht. Und wie gesagt, das ist eine ganz spitze und spezifische Zielgruppe, die den M3 Ultra wirklich auch ausreizen kann. Im Grafikbereich liegen auch noch die Stärken, weil er ja auch wesentlich mehr GPU-Kerne hat, ganz klar. Und für alle diejenigen, die extrem viel Arbeitsspeicher benötigen, für die ist auch dieser M3 Ultra geeignet. Konnte man ganz klar herauslesen und gut, dazu muss man jetzt kein Genie sein, um das auch erfassen zu können, dass das so ist, finde ich. Und auch klar herausgestellt hat es sich, das war schon lange klar, ich habe da nur die falschen Quellen gelesen, mehr oder weniger. Wenn man den richtigen Quellen folgt, konnte man auch ganz klar herauslesen, dass der M4 Max kein Ultra-Fusion-Konnektor hat. Weil ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, da streiten sich die Profis noch. Nein, das war schon lange klar und das konnte man auch schon lange lesen. Und der wurde auch schon relativ früh auseinandergenommen, der SoC. Und da konnte man ganz konkret sehen, dass dort kein Ultra-Fusion-Konnektor vorhanden ist. Das wollte ich nochmal klarstellen, weil ich habe mich in der letzten Sendung ein wenig unklar ausgedrückt. Ja. Das dazu. In der nächsten Woche werde ich mal den M3 Ultra in die Finger bekommen im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit.
Ja, genau, du hast dir mal einen gegönnt, ne?
Nee, ich nicht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja. Aber die Universität hat sich da mal die fast ausgemaxte Version bestellt, also die Spitzenversion, abgesehen vom Speicher, also vom SSD-Speicher, da gab es dann nur eine kleinere Ausstattung, aber die Spitzenversion in Bezug auf den Arbeitsspeicher. Das interessiert mich ja sehr, weil ich ja so ein Arbeitsspeicher-Fetischist bin. Mal schauen, was
wie heißt so schön, RAM kann man nur durch mehr RAM?
Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher.
So, genau, ja.
Und das hatte man auch früher immer gesagt, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Hubraum. Das hat sich in den letzten Jahren auch etwas relativiert.
Ich wollte gerade sagen, der Stand der Technik ist da ja ein etwas anderer.
Ja, genau.
Puristen würden sagen, da wird getrickst. Und es gibt nichts, wie gesagt, und die ganzen Tricks sind nichts im Vergleich zu dem Original, aber ja.
Ja, ich habe meine Einstellung dazu auch etwas geändert. Man kann ja auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Man muss ja nicht immer auf den alten Erkenntnissen sitzen bleiben, wenn sie doch irgendwie falsch sind. Hört sich irgendwie an wie eine Argumentationskette von Herrn Merz, aber okay.
Oh, apropos Merz.
Ja, wir sind mitten im März.
Nee, hast du die letzten Lanz-Sendungen verfolgt?
Ich gebe zu, bei manchen Sendungen bin ich eingeschlafen. Liegt aber jetzt nicht an der Sendung an sich, sondern ganz einfach daran, dass ich müde war.
Weil was da manche CDU-Politiker von sich gegeben hat, ja. Oh Mann. Also ich hätte mir da mehr Lanz vor der Wahl gewünscht in diese Richtung. Weil da ging es halt jetzt auch wieder gerade um die Verhandlungen zu dem Paket und was die Grünen da und die Aussagen von Habeck vor der Wahl und jetzt die Sachen, die halt beschlossen wurden. Und wie gesagt, da hätte ich mir mehr Lanz halt vor der Wahl gewünscht, aber egal.
Aber ob das großartig was verändert hätte am Wahlergebnis, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Ja, mein Gott, keine Ahnung, aber mir geht es ja nicht darum, ob das irgendwie das Wahlergebnis beeinflusst hätte, sondern um die Art und Weise, wie überhaupt die Gespräche gelaufen sind, beziehungsweise die Berichterstattung auch war. Ja, dass man sich da ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es ist vorbei, ja, man sollte da jetzt auch nicht zu sehr auf der Vergangenheit oder auf dem, wie es gelaufen ist, halt rumreiten. Es ist halt, jawohl, manch einer sagt, es ist nicht verwunderlich, was da passiert, gerade aktuell, und das wäre ja normal.
Also, dass der Herr Merz sein Wahlversprechen Bericht, das war mir mehr oder weniger von vornherein klar. Das haben ganz, ganz viele von gesagt und der These habe ich mich auch angeschlossen. Das war für mich glasklar. Und er hat jetzt noch einmal
Wahlversprechen brechen hin oder her, Argumentation hin oder her. Es war eigentlich klar, dass die Art und Weise, wie die CDU die Finanzierung ihrer Vorhaben halt präsentiert hat, dass das nicht unbedingt so umzusetzen ist.
Genau, und aufgrund dieser Fakten im Endeffekt oder aufgrund dieser Situation konnte man glasklar ablesen, dass er das nicht einhalten kann, das Ganze.
Ja, beziehungsweise wie will er das Problem halt lösen. Jetzt wissen wir, wie das Problem gelöst werden soll. Und das ist halt ganz anders als, aber wir wollten ja eigentlich nicht über Politik sprechen.
Nö, aber gut.
Wir ging es ja eigentlich auch, wie gesagt, erstmal nur um Lanz, weil ich weiß, dass du das ja gerne guckst. Ja,
ja, mehr oder weniger.
Ja, wenn man dabei einschläft, kann man es halt schlecht gucken. Ja.
Richtig. So ist es.
Meine Frau zuletzt auch, ich würde das gerne gucken, ist so gar kein Problem. Ja. 20 Minuten später war sie weggeschlafen und ich nur so, ja.
Ja, aber es gibt ja heute hervorragende Mediatheken, also von daher kann man das ja auch nochmal nachschauen.
Ja, da ging es ja auch nicht um Lanz, da ging es um was ganz anderes.
Okay.
Ja, ja, sie wollte halt ein bestimmtes Programm gucken, ich so, ist ja kein Problem, kannst du gerne machen. Und dann vor einmal so, ja, siehst du nur so, die Augen werden so schwer. Mhm. Ich so, okay, dann kannst du umschalten.
Und dann ist wieder hellwach, sobald umgeschalten.
Nee, das nicht. Ich habe dann nur gefragt, oh, hast du mitgekriegt, ja, wie das Spiel ausgegangen ist? Und sie so, aber nicht so, ja, ist okay. Wir haben eh was ganz anderes geguckt. Und dafür sind dann wieder, wie gesagt, die ganzen Streaming-Dienstanbieter und Mediatheken top, ja, weil da kannst du halt einfach das, was du gucken willst, dann, ja, passt halt, ja.
So ist es. Genau.
Ja, gut, aber zurück.
Aber wo wir gerade bei Politik sind, hast du den Artikel von Herrn Gruber, von John Gruber mitbekommen? Ist jetzt nicht
welchen
ganz.
Artikel? Der schreibt ganz, ja ein bisschen mehr. Ja.
Wo er sich so ein wenig über die ganze Siri-Geschichte ausgelassen hat. Hat jetzt mit Politik wenig zu tun, ist schon richtig, aber es hat eher was mit Apple-Politik zu tun, in Anführungsstrichen, oder in der Art und Weise, wie Apple Sachen verspricht und sie dann doch nicht zeitnah umsetzt oder in dem Zeitrahmen umsetzt, wo sie es versprochen haben. Und er sich da etwas drüber kritisch geäußert hat. Viele haben ja schon gesagt, das ist das Gruber-Geddon und er geht da relativ hart ins Gericht mit Apple. Finde ich mehr oder weniger auch gut, was er dort geschrieben hat, auch wenn er da extrem deutliche Worte gefunden hat. Und es hat mich sehr begeistert, dass doch so ein Journalist, der Apple doch extrem nahe steht und der auch so ein wenig, ja, wie soll ich sagen, sehr nah herangelassen worden ist in der Vergangenheit an Apple, seine Connections doch mit solchen starken Thesen und solchen starken Artikeln aufs Spiel setzt. Das ist doch ein sehr mutiger Artikel gewesen.
Na, ich denke nicht, dass er da irgendwas aufs Spiel setzt.
Ja.
Apple ist ja selbst nicht glücklich, wie es gelaufen ist. Hast du das mit dem geleakten, mit dem Leak jetzt gerade dazu mitbekommen? Aus dieser internen,
du meinst die
aus dem internen Meeting, wo es um die Features ging und die Verschiebung und was ja alles an anderen Features ansteht und wie man das jetzt dann lösen muss, weil sie haben ja auch intern noch andere Deadlines, die sie einhalten müssen, etc. Weil das fand ich nämlich jetzt eigentlich wieder ganz interessant. Das kam ja danach dann noch. Weil sie ja, oder weil im Raum stand ja, dass mit iOS 19 dann wahrscheinlich die Features kommen und das ist anscheinend jetzt auch schon wieder so ein Fragezeichen.
Das verschiebt sich alles weit nach hinten. Ja, das verschiebt sich dann ins nächste Jahr hinein. Das hat Apple ja auch mehr oder weniger so kommuniziert. Nein, das, was er da bemängelt hat, das ist jetzt auch nicht die Terminierung an sich, sondern die Kommunikation. Apple stellt Dinge vor, die sie in keinsterlei Art und Weise haben. Also, die haben da.
Ja, okay, das war ja nicht, also das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dass wir die Features vorgestellt bekommen haben, die kamen dann später in, oder die kamen dann ja, doch später, ich wollte kurz drauf sagen, aber das war ja teilweise hier bis zu 6 Monaten oder so, wo die Features dann später kamen, teilweise auch erst ein Beta, bis sie dann halt in dem nächsten OS-Release dann drin waren. Also so Features hatten wir ja teilweise in der Vergangenheit auch schon,
ja,
dass sie halt jetzt gar nicht kommen zu den Zeiträumen, die mal geplant waren. Das ist halt.
Ich meine, so ein Thema. Das hatten wir ja schon mit der AirPower. Sie haben AirPower vorgestellt. Die Analogie hat er ja auch angeführt.
Das ist
angeführt.
Nur mal Hardware, genau.
Es ist zwar jetzt eine andere Geschichte, aber es geht ja um die Art und Weise der Vorstellung und der Aussagen. Also Apple verspricht Dinge, die sie dann mehr oder weniger sehr spät oder teilweise auch gar nicht umsetzen. Ja. Das ist das Problem. Oder CarPlay, das ist ja genau so ein Ding. Ja, das verzögert sich ja auch.
Bei CarPlay bist du halt auch wieder von den Herstellern abhängig. Und egal, sie hatten ja auch zwei gezeigt, die ja an CarPlay 2.0 auch gearbeitet haben. Das ist halt jetzt irgendwie, warum auch immer, eingeschlafen.
Ja.
Apple kann es ja von sich aus nicht ins Auto bringen. Die sind ja von den Herstellern abhängig, dass sie das halt dann auch nutzen. Und wenn da nichts kommt, Projekte einschlafen, beziehungsweise sich die Firmenpolitik auch ändert und man diesen Schritt halt nicht gehen will, da hat Apple nicht viel Einfluss drauf. Ja.
Okay, aber ich bin der Meinung, Apple täte gut daran, weniger zu versprechen und mehr einzuhalten. Und im Moment ist es genau umgekehrt. Sie versprechen sehr viel und halten dann den Zeitrahmen und das Versprechen, was sie abgegeben haben, entweder gar nicht ein oder sehr, sehr, sehr spät. Und die ganze Kommunikationskultur, die darum entstanden ist oder die Apple ja mehr oder weniger nur sehr verschwommen hat. Sie müssten einfach mal eine klare Aussage treffen, klare Statements abgeben, wie es jetzt konkret aussieht. Und das tun sie ja derzeit auch nicht. Und das bemängelt ja Gruber im Kern der ganzen Geschichte. Und das, dem schließe ich mich an. Es ist alles so ein bisschen undurchsichtig, alles so wischiwaschi. Und ich kann mich der These von John Gruber diesbezüglich anschließen oder den Aussagen von Gruber anschließen. Doch ein sehr, sehr mutiger Artikel. Ja. Das war doch schon krass, finde ich. Meine Meinung.
Naja, deine Meinung.
Dazu.
Ich finde es jetzt normale Berichterstattung für einen Gruber.
Ja.
Ich finde auch nicht, dass er da irgendwelche Brücken jetzt in Brand gesteckt hat. Ja, und von daher keine Ahnung. Ja.
Naja, ich glaube, der Artikel, der wird bei Apple nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen sein oder auf Wohlfallen gestoßen sein, das Ganze.
Nein, Apple weiß da ganz genau, woran sie dran sind. Ich denke auch nicht, dass, wie gesagt, er da sich irgendwo Unmut von Seiten Apples jetzt oder auf sich gezogen hat. Ich denke, Apple arbeitet an einer Kommunikation nach außen hin, was jetzt diese Verschiebung der Features halt betrifft, beziehungsweise das Nichtkommen von versprochenen oder von angekündigten Features in Series. Ja, da, wie gesagt, da wird Apple noch an auch einer offiziellen Kommunikation arbeiten. Es gab sehr viele Gerüchte halt momentan und auch Berichterstattung in der Presse drüber. Gerade auch mit dem Leak, ja, wie gesagt, von dem Meeting und von den Sachen, die halt da angekündigt beziehungsweise halt besprochen wurden und wo Apple in der internen Kommunikation auch wirklich unzufrieden war, gerade im Hinblick auf andere Features und an denen sie arbeiten und die anderen, wie gesagt, an macOS und neuen Features, dafür wird ja auch gearbeitet und da ist Apple halt intern nicht sehr glücklich, ja. Hat es auch entsprechend in den Meetings intern kommuniziert. Ist geleakt worden. Ich denke mal, das wird eher ein größeres Problem oder ein größeres Unbehagen ausgelöst haben, als jetzt der Artikel von John Gruber, der ja wie gesagt, der seit Jahren da mit Apple sehr gute Verbindungen eigentlich hat.
Ja, ja, klar.
Und da man ja auch gerade zur WWDC immer und zu seiner Talkshow, die er gemacht hat, wo man ja die letzten Jahre immer wieder Gäste gesehen hat, direkt aus Apple, die da sehr, nicht jetzt unbedingt so tief oder kritisch, aber die doch sehr gerne zu ihm gekommen sind und über Themen gesprochen haben. Ich denke, da wird sich groß aufgrund des Artikels da auch nichts ändern. Apple weiß, woran sie dran sind. Sie müssen mit der Kritik, die geäußert wird, leben. Können das, denke ich mal, was, wie gesagt, Gruber da gesagt hat, auch sehr gut annehmen, beziehungsweise halt verstehen, was er da gesagt hat. Ich denke, bei so zwei, drei anderen Publikationen sieht es ein bisschen anders aus. Aber Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass noch was Offizielles von Apple kommen wird.
Das hoffe ich.
Ja, das hatte Gruber ja auch entsprechend angesprochen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis was kommt. Weil es sollte relativ zeitnah jetzt was kommen und nicht erst noch mal mehrere Wochen halt jetzt dauern. Oder aber sogar bis zur WWDC. Ja, das wäre ein bisschen lange hin. Also da müsste früher auf jeden Fall was kommen.
Ja, also wie gesagt, Apple müsste nach meiner Meinung etwas klarer kommunizieren und nicht so.
Ja, also okay, sie haben ja klar kommuniziert im Vorfeld.
Naja, es fing ja dann
Sie haben ja viel über die Features gesprochen und was kommen soll und wann es kommen soll. Das war ja klar kommuniziert. Das Problem
das
ist,
das haben halt sie jetzt, aber alles nicht eingehalten. Sie haben da Versprechen abgegeben, halt die sie halt nicht eingehalten haben, in keinerlei Art und Weise. Und jetzt, wie sie jetzt darüber kommunizieren, ist ja auch nicht so konkret. Dann haben sie angefangen, die ganzen Werbespots rauszunehmen, Stück für Stück, die mit Siri in Verbindung gebracht werden konnten oder die das beworben haben letztendlich. Dann haben sie so hinter dem Berge angefangen, Sachen wegzunehmen. Also alles so
hinter den Bergen bei den 7-2.
Ja, also alles so verborgen und alles so sehr merkwürdig. Also ich finde, das ist keine vernünftige Kommunikationskultur. Es hätte deutlicher sein müssen. Und ich glaube, das würden die Kunden auch besser aufnehmen, wenn es da eine klare Aussage zu geben würde, so ist es, so ist der Stand der Dinge, das und das ist passiert, Fehler passieren, hat er ja auch geschrieben, Gruber, Fehler passieren, und aber man sollte dazu stehen. Mut haben, das zu kommunizieren, klar nach außen zu gehen mit den Problemen und das zu benennen.
Ich denke, Apple ist momentan am gucken, was sie mit der Roadmap, die sie aktuell haben, wie eventuell noch umsetzen können. Weil, wie gesagt, in den Leaks war auch die Rede davon, dass halt an anderen Features jetzt noch gearbeitet werden muss oder sie halt Projekte jetzt eigentlich nach dem Siri-Release halt jetzt gestartet werden sollten, beziehungsweise da halt Personal abgezogen werden sollte, um diese Projekte halt zu entwickeln, beziehungsweise die Manpower entsprechend umzuschichten, um dann halt mit der Arbeit an diesen anderen Projekten zu beginnen, um die dann zu ihren Deadlines halt fertig zu haben. Entweder würden sich ja diese anderen Projekte verschieben, weil man jetzt die Manpower noch weiterhin an Siri und an diesen Features halt hält. Oder aber man zieht sie halt jetzt ab, um an den anderen Projekten, die ja auch wichtig sind, zu arbeiten und muss dann halt die Features, die halt noch nicht fertig sind, halt priorisieren, zusammenstreichen, verschieben, gucken, welche man davon machen kann. Ich denke, daran ist halt Apple momentan intern am gucken. Was willst du wie machen? Oder was können wir wie machen? Welche Prioritäten haben andere Projekte eventuell vor Siri?
Ja.
Wie wichtig ist uns Siri, beziehungsweise das Problem, was wir jetzt haben, dass diese Features nicht da sind, die wir versprochen haben? Müssen wir diese jetzt wirklich liefern? Oder, wie gesagt, sind uns die anderen Sachen wichtiger, die wir noch nicht mal angekündigt haben, ja, die ja nur interne Projekte sind, ja. Wollen wir die halt dann auch wirklich zu den Zeitpunkten hoffentlich fertig haben, die wir uns bis jetzt vorgestellt haben? Und wie gesagt, verschieben Siri und wie gesagt, machen es dann offiziell, sobald wir halt uns den Überblick verschafft haben. Und ich sage es immer wieder, eine Firma wie Apple in der Größenordnung, man kann sich das schlecht vorstellen, dass die da so enge Ressourcen haben. Aber das ist ja ein Thema, über was wir schon seit Jahren sprechen. Ja, es ist aber nun mal so, ja, dass die so intern so arbeiten. Ich verstehe es bis heute noch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen.
Ja, gut, Fachpersonal ist schwer zu finden, ne? Das zieht sich ja durch jede Branche.
Apple in dieser Größenordnung muss man mit hier und da und die ganzen Leute, die sie haben. Wie gesagt, also ich tue mir da schwer mit dem Verständnis, ja. Aber wie gesagt, die sind halt so organisiert. Sie machen das so. Hat ja auch zum Großteil funktioniert.
Bis zum gewissen Punkt, ja.
Ja, ich sage, hat ja zum Großteil funktioniert. Jetzt haben wir halt dieses Problem gerade an der Backe. Ich glaube, Apple ist da sehr oder weiß, welches Loch sie sich da gerade gegraben haben und gucken gerade, wie sie da rauskommen. Und ich hoffe, dass wir da die nächsten Wochen definitiv halt auch was hören werden dazu. Wie gesagt, nicht über die anderen Projekte. Da sind Gerüchte,
Nein.
die aber wie sie halt jetzt mit dieser Baustelle Siri halt umgehen wollen. Werden sie wirklich sagen, okay, das sind halt Sachen, die kommen dann erst mit 19? Nee, stopp, wir sind jetzt bei was sind wir? Bei 18.
18, ja.
Genau. Die kommen erst mit 19, also frühestens am Ende des Jahres, beziehungsweise September. Frühestens im September. Eventuell dann bis zum Ende des Jahres, je nachdem, ja, wie sie halt vorwärts kommen mit den Features. Oder werden wir doch noch ein, zwei Features vorher sehen? Wenn ja, welche? Das ist halt eine Sache, auf die ja. Müssen wir mal, wie gesagt, ich gehe davon aus, sie sind das momentan intern am Prüfen, ja, und wollen das dann halt dann irgendwie auch wirklich belastbar präsentieren, beziehungsweise halt ihren Kunden, also uns mitteilen und nicht dann eventuell jetzt wieder eine Aussage treffen, die sich dann im halben Jahr dann auch schon wieder überholt hat.
Ja gut, da gebe ich dir recht. Diese Aussagen müssen jetzt wohl überlegt sein. Alles, was sie jetzt sagen, das wird natürlich noch einmal mehr auf den Prüfstand gestellt. Ohnehin wird alles, was Apple von sich gibt, auf den Prüfstand gestellt, ganz klar. Aber je länger sie warten, je mehr gibt es natürlich auch Gerüchte und wahrscheinlich viel mehr negative Nachrichten als Not tun letztendlich. Es gab ja sogar Gerüchte, dass sie mit Siri komplett neu anfangen müssen, weil sie Sicherheitsprobleme haben, dass sie das jetzt alles nochmal neu angehen wollen und nochmal komplett neu gestalten, das Ganze. Ja, weiß man auch nicht, ob da was dran ist, aber im Endeffekt, weil es keine klaren Aussagen gibt, deswegen stricken sich ja auch so viele Gerüchte und so viele Schlagzeilen um das Thema herum, sozusagen.
Also ich würde, wenn ich Apple wäre, und die sind ja auch im Aufbauen von ihren Datacentern, die haben ihre, gerade in Bezug auf Siri und AI-Anwendungen, AI in dem Fall dann Apple Intelligence, wo sie an ihren eigenen Server-Designs arbeiten und da ja auch, war das nicht jetzt gerade vor ein, zwei Wochen, wo sie ja da am Arbeiten sind, wäre wirklich die Frage, wenn sie jetzt hier wissen, hier, wir sind, die und die Kapazitäten bauen wir uns gerade auf, wir müssen oder wären vielleicht in einem halben bis einem Jahr in der Lage, unseren eigenen Backbone zu haben, anstatt halt hier auf eine Kooperation mit OpenAI,
ChatGPT,
ChatGPT, zu setzen, können wir das alles auf unsere eigene Farm ziehen oder auf unsere eigene technische Lösung aufbauen. Bis dahin haben wir die trainiert, ja, die steht, ja, die skaliert, die können wir ausrollen. Dann würde ich sagen, mein Gott, dann mach einen Schnitt, ja, entwickel den kompletten Scheiß nochmal neu. Beziehungsweise fang bei Null an mit einer 100% Inhouse-Lösung und dann schieb's halt nochmal ein Jahr nach außen. Ja, das Problem ist halt, inwieweit verschreckst du damit halt, oder was halt, welche, nein, nicht verschrecken, aber welche Außenwirkung hat das halt einmal für deine Kunden, aber B auch für den Markt und für die Anleger, wenn du jetzt nochmal alles so weit nach hinten schiebst.
Ja, und ich meine,
weil mit dem Grund für die Ankündigung war ja, dass es zumindest mal nach außen hin so aussieht, als würde Apple den Anschluss nicht verlieren. Sie sind zwar spät dran, aber sie kommen mit etwas. Nur der Zeit, wie gesagt, das hat sich jetzt auch schon wieder überholt.
Ja,
und ist da wirklich die.
Und dadurch, dass sich das jetzt ja nochmal verschiebt, hat diese Aussage oder diese These, dass Apple sehr spät dran ist und den Zug so ein bisschen verpasst hat, die gewinnt ja jetzt noch mehr an Relevanz, oder an dieser Aussage ist ja jetzt noch mehr dran. Und das unterstreicht das ja noch einmal mehr, dass sie wirklich extrem spät dran sind. Und ich bin auch der festen Meinung, sie sind der Konkurrenz weit, weit hinterher. Sonst würde sich das Ganze jetzt nicht nochmal so stark verschieben. Sie haben den Zug so ein bisschen verpasst.
Ja, okay, sie waren sowieso nicht die Ersten, aber das sind sie ja generell nicht.
Ja.
Die Problematik ist einfach, okay, wir wissen nicht den Grund wegen der Verzögerung.
Nein, den weiß keiner so hundertprozentig.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt ein Problem damit haben, gerade die Third-Party-Tools halt entsprechend dem, was sie machen wollen, gerade in Bezug auf Sicherheit und Daten, dass das vielleicht hier mit so einem bremsender Klotz einfach ist. Und wie gesagt, wenn sie halt wissen, in einem Jahr sind wir so weit und könnten das alles selbst machen, es ist halt die Frage, was wäre das größere Problem? Jetzt halt anzukündigen in einem Jahr, oder es wird nochmal so lange dauern, Und sie sagen dann gleich, wir stellen aber alles auf Inhouse um. Oder zu sagen, hier, es verzögert sich einfach um 3 Monate, ja, wir sehen uns zu iOS 19 mit den Features und bleiben halt bei Third Party.
Ja.
Das ist halt, was wäre das größere Problem? Ja,
ja gut, man wird sehen. Also wie gesagt, ich wünsche mir da eine klare, deutliche Kommunikation.
Ja, die muss auf jeden Fall kommen. Wie die aussieht, ja, eine ganz andere Frage. Aber da muss auf jeden Fall was kommen. Ja.
Ja. Ganz einfach ehrlich kommunizieren und ich denke, das kommt besser an, als so Dinge, ja, wie sie, ja.
Das Problem ist halt, je länger sie sich Zeit lassen, umso mehr Gerüchte sind halt im Umlauf, die halt, oder die in der aktuellen Situation, die wir sowieso haben, gerade an der amerikanischen Börse, da nicht für noch mehr Aufwind oder so sorgen. Ganz im Gegenteil, ja.
So ist es. Ja, gut. Also, Respekt an Herrn Gruber. Nach wie vor finde ich, dass er sich da sehr gut zu geäußert hat. Und der Artikel ist hervorragend, finde ich. Und sehr schön. Gut. So, und dann gab es von Mark Gurman eine sehr steile Aussage. Und je länger ich darüber nachdenke, je mehr hoffe ich, dass das auch wirklich so kommen wird und dass wir da auch was sehen werden, weil er hat ja den Mund so recht voll genommen und hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, weil mit solchen Aussagen verbindet man ja auch was. Ne? Er hat gesagt, iOS 19 und auch alle anderen Betriebssysteme werden sich radikal verändern, was das Design beanlangt. Stil der Icons, der Menüs, der Apps, der Fenster, der Systemdialoge, der Systembuttons etc., das soll sich alles radikal verändern.
Gurman hat da ja im Prinzip nur das aufgegriffen, was andere ja auch schon gesagt haben, vor allem genauer gesagt haben als er. Er hält sich halt da ziemlich wischiwaschi, um da möglichst hier so Nostradamus-mäßig doch viel Treffer vielleicht zu landen, beziehungsweise sich hinterher dann mit anderen Artikeln nochmal da korrigieren oder wie gesagt, das nochmal nach hinten oder so schieben kann. Mein Gott, das ist halt Gurman. Ja.
Ja, ich meine, es gibt da so einen Satz, der doch sehr danach klingt, dass es sich nach meiner Meinung schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat. Die Änderungen gehen weit über eine neue Designsprache und ästhetische Verbesserungen hinaus. Und das lässt ja eigentlich schon weit blicken, weil jetzt ein Icon etwas rund oder ein Icon rund zu machen anstatt eckig und das ein bisschen an Vision OS anzupassen, das ist ja nicht radikal. Das ist letztendlich nur Kosmetik.
Nein, wenn du mal guckst, dass oder alleine, wie das die Designsprache bei Vision OS ist, wenn du das halt auf ein Smartphone oder so bringen willst, ist das schon mehr als nur eine neue Skin, die du da drauf machst. Und gerade im Vergleich zum aktuellen iOS ist das doch schon, gerade auch alleine vom Design her, schon eine relativ große Umstellung. Gerade wenn man mal guckt, was für einen Sprung du ja im Prinzip bei der Displaygröße machst. Du gehst ja auf so ein kleines Smartphone mit Vision OS. Das erfordert schon mal ein bisschen mehr Anpassung, nur als da jetzt wirklich dann, wie gesagt, die Grafik zu ändern. Ich denke, auf dem iPad könnte es besser funktionieren als auf einem iPhone. Alleine schon aufgrund der Größe des Displays und der Touchfläche, die du da hast. Aber das ist schon mehr als nur ein bisschen grafisch was zu machen.
Ja, das stimmt, aber trotzdem, also er haut da schon richtig starke Thesen raus. Die größte Designveränderung seit 10 Jahren. 10 Jahre zurück, da hatten wir iOS 7.
Wenn es halt, wie gesagt, so visuell so werden würde wie Vision OS, ja.
Und dann gab es noch von ihm noch so einen Nachklapp dazu sozusagen. Er hat dann noch gesagt, das soll alles ein bisschen mehr seamless laufen, dass sich iOS auch mehr an macOS angleicht oder dass das alles so ein bisschen homogener wird, dass der Übergang nicht mehr so stark wird, dass man gar nicht mehr so richtig merkt, in Anführungsstrichen, ob man jetzt mit macOS arbeitet oder mit iPad oder iOS, dass diese
da.
Dass Design, die Designsprache mehr oder weniger einheitlich wird. Da habe also ich ja schon wieder Bauchschmerzen bekommen.
Ja, und zwar Bauchschmerzen in Bezug auf macOS.
Genau,
weil
ja.
Welche, also das wäre eine Riesenänderung, wenn macOS mehr wie VisionOS werden würde. Das definitiv. Also ich würde mir wünschen, wenn macOS generell touchfreundlicher werden würde. Wir haben zwar keine Touchmöglichkeiten in macOS, aber das würde ja bedeuten, dass der Sprung zum iPad vielleicht gar nicht mal so weit weg wäre. Dass das vielleicht wieder so ein Schritt hin oder dazu wäre. Aber die Frage ist halt, welche Einschränkungen würde das vielleicht für macOS mit sich führen? Und das ist halt das, was einem Bauchschmerzen machen kann, ja.
Ja, das ist, im Prinzip ist die Idee ja nicht schlecht, dass man so ein wenig seamless unterwegs ist, dass man die Oberflächen miteinander angleicht oder untereinander angleicht. Die Idee ist ja gut. Solange man macOS noch nicht beschneidet unter der Haube.
UI, genau, UI ist ein Thema.
Genau.
Aber die Möglichkeiten, nee, wie ist es an der UX? Oder UI, UX?
UI.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Funktionalität ist halt ein anderes.
Solange man, ich meine, das User Interface ist eine andere Geschichte, solange man unter der Haube das System nicht beschneidet oder
genau.
Dem Profi-Anwender nichts wegnimmt, ist das ja okay.
Genau. Das andere Problem, was ich halt wieder sehe, ist, dass du da eventuell oder nicht in denselben Fehler läufst, wie es Windows hatte.
Ja.
Dass du zwar eine nette, oder was heißt eine nette, aber dass du eine modernere UI hast, aber bei manchen Systemfunktionen dann doch wieder die alte Optik auf einmal vorgeworfen kriegst, ja, und da halt so ein Bruch stattfindet. Da würde ich mir hoffen, dass Apple da mehr ein Augenmerk drauf hat, dass sowas nicht passiert. Aber man muss halt aufpassen, dass macOS nicht iPadOS wird.
So ist es, genau.
Das was jetzt die Funktionalität betrifft.
Genau.
Und wie gesagt, das wäre die falsche Richtung.
Ja. So ist es. Und das ist ja mein Bedenken. Ja. Dass das
ist ein berechtigtes, ist auf jeden Fall berechtigt. Ist auch so eine Befürchtung, die
gibt es schon seit Jahren, sage ich jetzt mal, diese Befürchtung.
Ja, okay. In gewissen Weisen hat man es ja gesehen. Alleine mit dem App Store, mit dem Programm, den du installieren kannst, welche Freigaben du brauchst, aber welche Hürden du mittlerweile nehmen musst, was Kernel-Extensions betrifft.
Ja.
Das sind ja alle so Sachen, okay, der normale Anwender und bla bla bla. Aber das macht es für den, wie gesagt, und ich zähle jetzt Power-User klingt wieder schon so nicht normal-User-mäßig. Aber wenn du mal guckst, wenn du etwas anspruchsvoller Anwendungen machen willst oder mit dem Mac arbeiten willst, welche Sprünge du mittlerweile machen musst.
Ja.
Und da spreche ich jetzt bei uns mal alleine, was jetzt Audio betrifft, mal an. Ja, das ist schon, das ist auch für den normalen Anwender, der gerne etwas mehr Funktionen mit seiner Podcast-Produktion auch im Hobbybereich haben möchte, schon wieder etwas aufwendiger geworden, das eventuell umzusetzen. Und das ist eine Richtung, die noch schwieriger oder aufwendiger sollte man es jetzt dem Nutzer nicht unbedingt machen. Und das sind ja jetzt wirklich, klar kannst du auch wieder sagen, ja, aber der normale Anwender, ich bin jetzt nicht so weit unnormal, ja, dass wo hört's auf, ja, das ist halt die Frage.
So ist es. Ja, das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen und das macht es mir schon seit Jahren mehr oder weniger. Bloß wenn sie die Schraube jetzt noch mehr anziehen, dann wird's schmerzhaft, ne? Zumindest für den.
Ja, dann ist halt die Frage, wie viel offener ist dann Windows?
Da fehlt mir der tiefe Einblick zu, um das jetzt aus dem Stand beantworten zu können.
Das ist ja wieder die Frage. Wie viel einfacher wird es dir dann eventuell mit einem anderen OS gemacht. Egal, ob jetzt Windows oder Linux, ja. Die haben beide ihre eigenen Probleme, die sie mitbringen. Aber wenn ich da einfacher eine Lösung für mich finde, als dann vielleicht in Zukunft mit den nächsten Versionen von macOS, ja, dann dann gute Nacht. Also dann hat Apple da irgendwo definitiv eine falsche Abzweigung erwischt. Ja.
So ist es. Ja. Also wie gesagt, die Idee ist ja nicht schlecht, dass man da von der Benutzeroberfläche das etwas mehr seamless gestaltet. Alles schön, aber wie gesagt, es darf halt nicht mehr unter der Haube reglementiert werden, jedenfalls nicht bei macOS. Bei iPadOS ist mir das relativ egal, weil das ist für mich sowieso kein ernsthaftes Betriebssystem im produktiven Sinne letztendlich. Das ist meine Meinung.
Nicht für das, was wir es halt nutzen wollen.
Genau. Ja. Und von daher, solange sie mein macOS nicht anfassen, ist das alles okay. Ja. Aber man hat auch schon gesehen, dass sich gerade in der UI, wenn sich da stark was verändert, dass da so ein paar Stimmen noch aus dem Lager kamen. Naja, runde Icons, das ist ja wie bei Android, und da kamen dann die ganzen Apple-Fanboys wieder aus der Hecke gesprungen und haben sich aufgeregt. Naja, das sieht ja dann aus wie bei Android, wenn es jetzt rund wird. Ja, mein Gott, das ist mir mittlerweile auch relativ schnurz.
Wie gesagt, solange die Benutzung nach wie vor problemlos möglich ist und die Designsprache beibehalten wird und nicht auf einmal näher aussieht wie wirklich Windows 11 oder so, ja. Dann
naja, ist mir das die Kritik kam jetzt mehr in Richtung iOS, wenn es da jetzt runde System-Icons gibt, ja, mein Gott.
Ach, mein Gott.
Das ist mir relativ egal.
Die können von mir aus achteckig werden, ja.
Naja. Ja. Natürlich ist es auch eine Gefahr, das Ganze anzufassen. Ne? Also das ist nicht so trivial, wenn man da jetzt großartig was verändert an dem Ganzen. Die Apple-Kundschaft ist doch schon eine Kundschaft, die jahrelang gewohnt ist, mehr oder weniger mit dem gleichen Konzept zu interagieren. Großartig kannst du das ja auch nicht verändern, finde ich. Was willst du denn da verändern? Du hast deine App-Icons auf dem Screen. Wie willst du das jetzt grundsätzlich verändern, das ganze System? Also vom Grundkonzept kannst du das nicht großartig anfassen. Ist meine Meinung.
Ich bin jetzt kein UI-Designer.
Ich auch nicht.
Kann ich dir schlecht helfen. Ja. Aber solange wir einen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus haben, eventuell alternativen Trackpad.
Ja, ich bin jetzt noch bei iOS. Wie willst du das Konzept von iOS grundsätzlich verändern? Vom Grunddesign her. Schwierig.
Ja, okay, da hast du deinen Bildschirm und deine Touch-Bedienung. Da kannst du so viel anders auch nicht machen. Ja.
Ja, eben. Du kannst die Interaktivität, wie du mit dem Programm vielleicht interagierst, die Wege, die Kommunikationswege mit dem Programm etc., natürlich, da kannst du was dran machen. Das kannst du vielleicht auch effizienter gestalten. Aber die grundsätzliche Art und Weise, wie das System aufgebaut ist, das ist ganz schwer anzufassen. Ich glaube nicht, dass Apple das auch großartig anfassen wird, ist meine Meinung.
Solange du dein Smartphone so hast, wie es aktuell ist, hast du einen Bildschirm, ja, mit Touchbedienung, genau. Und das muss funktionieren.
Genau.
Ob das dann 5 Icons auf dem Bildschirm sind oder 3 oder 12, ob die rund oder eckig sind, im Prinzip alles dasselbe.
Richtig. Ja. Und es ist ja auch ein großer Schritt dann für die Entwickler. Die müssen ja auch mitgenommen werden. Da wird sich ja auch dann logischerweise einiges verändern. Sie müssen ja ihre Apps anpassen und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht so trivial. Ja. Na, ich bin gespannt, ob dieser Wechsel wirklich so radikal sein wird in iOS 19, wie das Mark Gurman vorhergesagt hat. Bin ich gespannt. Macht mir nur mein macOS nicht kaputt. So, es gibt was Neues zum iPhone 17. Und diese Gerüchte gab es in der Vergangenheit.
Haben wir schon Preise und
Nee. Es ist ein ganz spezielles Detail, was sich mehr oder weniger jetzt auch herauskristallisiert, dass es doch relativ valide ist, dass diese Technik Einzug halten wird, zumindest in den Pro-Geräten. Da hat jetzt noch einmal der Leaker Instant Digital gesagt, dass wir eine Flüssigkeitskühlung bekommen werden, einen Vapor Chamber, wie es so schön heißt im Fachjargon. Und diese Gerüchte gab es schon vor Monaten und aus verschiedenen Quellen und aus Quellen, die mehr oder weniger auch seriös sind, die haben gesagt, ja, wir werden eine Flüssigkeitskühlung bekommen, um halt die Geräte effizienter kühlen zu können und um noch mehr Leistung aus den Pro-Geräten oder aus den Pro-SoCs herausholen zu können. Und das ist ja auch gar nicht so abwegig, wenn man sich mit Pro-Geräten beschäftigt und wenn man die schon ein wenig fordert, die werden schon schnell warm. Das konnte ich immer wieder feststellen, wenn ich mal ein Pro-Gerät genutzt habe und mich damit beschäftigt habe, dass die wesentlich wärmer werden als die in Anführungsstrichen normalen iPhones. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass da eine neue Flüssigkeitskühlung Einzug halten wird oder eine Flüssigkühlung, wie auch immer. Das wird jetzt kein Wasser sein im klassischen Sinne, da wird eine andere Technologie drin stecken oder auch ein anderes Flüssigkeits- oder eine andere Substanz letztendlich. Aber stark runtergebrochen ist das eine Kühlung, die auf Flüssigkeit basiert. In einem geschlossenen System logischerweise. Und das sieht jetzt nicht so aus wie bei einem Gaming-PC, das ist schon etwas komplexer und arbeitet mit Verdampfung etc., im geschlossenen Kreislauf und so weiter und so fort. Und die Gerüchte, die wir in der letzten Woche hatten, dass die iPhone Pro Modelle auch ein wenig dicker werden sollen, das passt ja auch ganz gut zu dem aktuellen Gerücht mit der Flüssigkeitskühlung, weil wenn man sowas verbaut, könnte ich mir vorstellen, dass das Gerät dann auch etwas dicker wird, in Kombination natürlich mit größere Akkutechnologie etc. pp. Oder einen Akku mit mehr Kapazität. Was natürlich nichts mit der Kühlung zu tun hat, aber trotzdem, das sind so verschiedene Sachen, die ineinander greifen. Anderes Kühlsystem, größerer Akku, die fordern natürlich Platz letztendlich. Na, ich bin gespannt. Viele haben ja gesagt, ja, das liegt daran, dass Apple jetzt nochmal eine Gaming-Offensive starten möchte. Naja, mehr Leistung hat letztendlich nicht unbedingt was mit Gaming zu tun. Man kann natürlich dann auch Spiele spielen, die mehr Systemleistung benötigen, aber du kannst natürlich auch die Leistung für andere Dinge verwenden, ganz klar.
Aber gibt es da nicht schon aktuell Android-Geräte, die vergleichbare Technik haben?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, Asus von Samsung.
Samsung weiß ich nicht, aber Asus hat da so ein Gaming.
Also ich kann mich erinnern, dass OnePlus mal was zumindest meinen Prototypen vorgestellt hatte und ich glaube Xiaomi hatte auch mal was angekündigt. Aber wie die jetzt auf dem Markt sind, aber ich, wie gesagt, und ich hatte von Samsung mal was gelesen. Aber
ja,
welche Geräte da jetzt wirklich auf dem Markt sind und wie das funktioniert, gute Frage.
Ja.
Oder wie effizient es wirklich ist, das ist eine gute Frage.
Ja. Keine Ahnung. Nur eins ist sicher, die iPhones im Pro-Bereich, die haben bei einer gewissen Forderung der Hardware auch schon so ein kleines Wärmeproblem. Ja. Gut. So, die nächste Nachricht hat mich jetzt ehrlicherweise nicht so überrascht. Sonos stoppt die Entwicklung des Videostreaming-Players. Das hat The Verge bekannt gegeben und The Verge war ja auch das Medium, was sich sehr stark damit beschäftigt hat mit der Thematik. Die haben ja auch einen sehr, sehr ausführlichen Artikel dazu gehabt und jetzt gab es einen Leak aus einer Mitarbeiterversammlung. Da wurde nämlich beschlossen, dass das Gerät mit dem Codenamen Pinewood eingestellt wird. Tja, und wenn man sich die ganzen Gerüchte um das Gerät herum anschaut, ist das ja auch nicht verwunderlich. Sehr hoher Preis, nach meiner Meinung auch eine sehr spitze Zielgruppe, die da adressiert wird. Und ich glaube, sie haben früh genug die Reißleine gezogen, dass da kein weiterer Flop auf den Markt kommt. Was heißt Flop? Die Hardware, die sie bisher auf den Markt gebracht haben, die ist ja auch gut, keine Frage, aber die Software lässt ja derzeit zu wünschen übrig und da arbeiten sie ja massiv dran, dass das etwas besser wird. Aber ja, ich finde es gut, dass sie sich dazu entschieden haben, weil das war nach meiner Meinung aufgrund der Gerüchte, die wir jetzt hatten, die bisher rausgekommen sind, ein vorprogrammierter Flop. Oder wäre ein vorprogrammierter Flop gewesen. Ja, weil der Markt ist gesättigt in dem Bereich, finde ich. Die Streamingboxen, die wir haben, da gibt es so viele am Start. Und wie würde sich dann noch Sonos absetzen?
Genau, ja, das ist die Frage, ja.
Ja. Und zumal zu dem Preis, der da angestrebt war oder der da anvisiert war, das war viel zu hoch. Gute Entscheidung, finde ich. Gut. Dann gibt es nochmal eine vernünftige Aussage nach meiner Meinung oder eine Aussage, die man auch relativ ernst nehmen kann zum Studio-Display der zweiten Generation oder zum Studio-Display 2. Da hat sich jetzt endlich nochmal Ross Young zugemeldet, nachdem es ja aus ganz vielen anderen Quellen auch die steilsten Thesen gab. Hat sich aber jetzt nochmal der Meister der Display-Technik zu Wort gemeldet oder der Display-Technik oder der Lieferkette in dem Bereich und hat da nochmal so ein paar konkrete Aussagen zu abgegeben. Es soll Ende 2025, Anfang 2026 kommen. Es soll Mini-LED-Technik beinhalten als zentrales Update sozusagen. Es soll, da kommt wieder der nächste Kritikpunkt, 90 Hertz haben. Immerhin von 60 auf 90, aber warum ziert sich Apple so? Warum machen sie da nicht dann ein 120 Hertz rein? Immer diese zögerlichen Handlungen im Bereich der Herzzahl, das ist bei den iPhones schon so und bei den Displays auch so. Und wenn man sich den Markt der Displays anschaut, ist das natürlich auch sehr, sehr, sehr lächerlich, wie sich Apple dort verhält. Wenn man sich anschaut, wie die Konkurrenz unterwegs ist, da gibt es Gaming-Displays mit 244 Hertz oder was weiß ich. Und
ja, okay, aber nur weil einer vom Dach springt, muss es ja nicht auch noch.
Ja, aber das ist doch nur wirklich lächerlich. Ich meine, wenn jetzt wirklich nach Jahren mal wieder ein Update herauskommt und man kann ja davon ausgehen, dass das Modell 2 dann ja auch lange am Markt sein wird, dass sie dann wirklich nur auf 90 Hertz setzen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, selbst 120 Hertz ist schon fragwürdig. Ich bin der Meinung, 144 Hertz sollte doch der Standard sein, wenn Apple ein Display rausbringt, was so lange am Markt sein wird. Die daten ja nicht jedes Jahr das Display ab.
Oh mein Gott. Ich sag dir, die meisten Leute, die ihre E-Mail an dem Bildschirm oder mit diesem Bildschirm schreiben, die merken den Unterschied zwischen 30 und 144 0, ja. Geschweige denn zwischen 90 und 100.
Also, ob ich ein 30 oder ein 60 Hertz Display habe, das sollte nach meiner Meinung jeder merken. Also,
das sagst du, ja. Aber guck mal alleine, wir haben die Diskussion im Game-Bereich jetzt schon seit einigen Jahren, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht sagen, schon seit über 10 Jahren, aber so lange haben wir sie jetzt nicht, aber beziehungsweise, sagen wir mal, ist es noch nicht so bei den Leuten angekommen, die Diskussion. Es gibt heute noch Leute, die sich festbeißen und behaupten, da ist 30 FPS in Spielen vollkommen ausreichend. Und die sagen, sie merken oder sie sehen keinen Unterschied zwischen 30 und 60. Wie du auch, würde ich sagen, da wird der ein oder andere dabei sein, wo es wahrscheinlich so sein wird. Aber trotzdem würden da ein sehr großer Anteil schon den Unterschied zwischen 30 und 60 sehen. Aber wie gesagt, bei einer E-Mail, die du schreibst, ob da jetzt 90 oder 120 an dem Display anliegen, das macht da groß keinen Unterschied. Da ist eher die Farbtreue oder die Farbwiedergabe ein Thema, gerade wenn du noch im Bereich mit deinen Urlaubsfotos unterwegs bist und die dann auch ausdrucken willst, sollte da eine gewisse Kompetenz schon da sein, ja, damit das Ergebnis auch entsprechend gedruckt oder dein gedrucktes Ergebnis auch das ist, was du auf dem Monitor gesehen hast. Das macht da definitiv Sinn, aber ob der Bildschirm, wie gesagt, 90, 120, 144 oder 240 hat, wenn du da deine Textverarbeitung nutzt. Pff, mein Gott.
Naja, gut, nur die Frage ist ja, ist der klassische Studio-Display-Käufer auch nur derjenige, der da so ein paar E-Mails mit beantwortet?
Ja, ist das ist nicht, definitiv kein Gamer.
Nein, das ist kein Gamer, da, aber ist da nicht derjenige unterwegs, der vielleicht ein Video schneidet, der schon ein bisschen mehr machen
Sorry, aber da, aber auch, nee, aber da brauchst du auch keine 240 Hertz.
240, davon rede ich
ja nicht. Da brauchst du auch keine 144. Was ist denn bitte deine im Fernsehbereich die Herzzahl von deinem Bildmaterial? Du hast hier zwischen entweder 24, 25 Bilder die Sekunde, beziehungsweise wenn du, was ist denn heute spricht man ja, oder man, es scheidet ja die Geister im Kino, ja, was hier gerade diese, weil sie, ja, das geht ja in dem Bereich, das sieht ja aus wie eine Fernsehserie, ja, je nachdem, wenn man da wirklich mit hohen Zahlen gearbeitet wird, ja, wo die Leute sich ja auch schon wieder beschweren, ja, das sieht aus wie eine Fernsehserie.
Ja.
Das.
Ja, ich finde es etwas anstrengend, dass Apple sich so ziert mit den Herzzahlen. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Aber okay. Und ich bin auch der Meinung, gehen wir jetzt mal vom Display weg, beim schnellen Scrollen, jetzt auf dem iPhone etc. Ich kann es jetzt ja nur vergleichen, weil mein 15 Plus Gerät hat ja auch leider keine 120 Hertz. Aber wenn ich jetzt Inhalte auf meinem iPad Pro scrolle mit 120 Hertz und das vergleiche mit dem iPhone, dann siehst du da Unterschiede. Das ist viel flüssiger, viel schöner anzusehen, wenn ich da jetzt irgendwo durchscrolle durch eine Timeline, durch eine Instagram-Timeline oder durch eine Threads-Timeline oder Mastodon, Blue Sky, was auch immer, dann ist das auf dem iPad wesentlich flüssiger als auf dem iPhone. Da bringen nach meiner Meinung die Herzzahlen schon was, auch im täglichen Einsatz, beim Scrollen etc. Das stelle ich immer wieder fest. Na gut. Und es müssen ja auch keine 144 sein, aber 120 sollten es nach meiner Meinung schon sein. Ja, das Design soll gleich bleiben und auch die Anschlüsse sollen mehr oder weniger gleich bleiben. Natürlich aktualisiert dann auf Thunderbolt 5, das ist dann zu hoffen. Da gehe ich dann von aus. Das wäre natürlich peinlich, wenn Apple sagt, doch, wir machen nur Thunderbolt 4 rein. Das wäre natürlich...
Ach, wieso? 3 reicht doch vollkommen aus.
Klar, und der Mac hat Thunderbolt 5. Passt ja alles wunderbar zusammen. Nein, und es soll bei 27 Zoll bleiben. Das macht mir natürlich auch wieder Bauchschmerzen. Ja, aber okay. Die Hoffnung ist natürlich dann für mich, dass die alten Studio-Displays wesentlich günstiger werden und ich dann da nochmal zuschlagen könnte, weil für mich dann wahrscheinlich der Unterschied nicht so riesig sein wird und wenn man da vielleicht einen Schnapper machen kann und wenn sich das Design sowieso nicht verändert und wenn die identisch aussehen, vielleicht kann man sich dann nochmal so ein altes Studio-Display günstig schießen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schauen wir mal. Gut, Neues zu den AirPods Pro der dritten Generation. Und da gibt es eine kleine Zusammenfassung, würde ich sagen, die wir ja mal abgeben können oder wo wir uns mal zu äußern können. Neues Design, neues Ladecase und neues In-Ear-Design. Okay, kann man machen. Die gibt es jetzt auch schon in der zweiten Generation. Neuer leistungsstärker Audioprozessor soll Maßstäbe setzen in der Klangqualität und auch im ANC. Da wollen sie nochmal richtig aufdrehen. Da bin ich gespannt, ob man das nochmal toppen kann, weil die Dinger setzen ja im ANC-Bereich schon Maßstäbe. Herzfrequenzmessung soll reinkommen. Ja gut, das gibt's ja mittlerweile auch bei den aktuellen Beats in ihr Geräten schon oder in ihr Lösungen schon. Das wird wahrscheinlich auch realistisch sein, dass da jetzt ein Herzfrequenzsensor reinkommt. Messung der Körpertemperatur finde ich gut. Gerade wenn man so die ganzen Sensoren zusammen oder die Ergebnisse der ganzen Sensorik zusammenschaltet, in Kombination mit Körpertemperaturmessung kann man da schon zu ganz interessanten Werten kommen letztendlich. Und das Ganze soll 2025, also dieses Jahr noch kommen. Dieses Jahr ist noch lang, bin ich gespannt. Wird ja auch Zeit, die Dinger sind ja schon recht lange am Markt. Ja, und der nächste Punkt, der hat mich so ein bisschen irritiert. Apple plant angeblich eine Echtzeitübersetzung in den AirPods. Das bedeutet, dass man dann simultan Sprachen übersetzen kann. Wäre eine Revolution, wenn das wirklich so funktioniert, wie sie es da an, also sie haben es nicht angekündigt, wie es die Gerüchteküche prognostiziert. Wenn das wirklich so funktioniert, wäre das nach meiner Meinung eine Revolution. Und wenn man das natürlich in der kompletten AirPods-Familie ausrollen könnte, wäre das ein extrem großer Schritt. Soll dann angeblich mit der iOS 19 kommen. Ja, bin ich gespannt, weil das wäre eine Revolution. Ja, da bist du platt, da sagst du gar nichts mehr zu.
Ich tue mir mit dem Wort Revolution schwer, weil die Funktion an sich haben wir ja schon auch gerade in der Android-Welt.
Naja, aber wenn das wirklich simultan kommt, mein Gegenüber spricht mich in Spanisch an und das wird dann akustisch simultan in Deutsch übersetzt und das funktioniert von der Qualität, würde dann von der Qualität sehr, sehr, sehr gut funktionieren.
Aber wie gesagt, wir haben das schon draußen am Markt, also von daher, es ist jetzt ich würde mich freuen, wenn es halt da wäre, weil das wäre definitiv ein Grund, sich Dinge auch mal zu kaufen, wenn man halt viel im Ausland unterwegs ist, wo man gerade die Sprache nicht spricht, beziehungsweise eventuell mit Leuten zu tun hat, die halt kein Englisch oder so können. Das wäre definitiv auf jeden Fall hilfreich. Aber wie gesagt, Revolution.
Naja,
das Thema Echtzeitübersetzung ist auf jeden Fall schon ein Ding, was gut funktioniert.
Naja, aber was man da so gelesen hat, soll das wirklich neue Maßstäbe setzen. Also es ist wirklich.
Das muss man abwarten, wenn das Feature da ist. Also die Funktion an sich ist jetzt nicht neu, also von daher. Also neu für Apple.
Ja gut, für Apple ist einiges ist neu.
Daher haben wir das Feature schon da. Du musst auch mal gucken, es ist ja, wir haben ja auch schon die Funktion Live Transcribing.
Ja, das ist richtig.
Das, wie gesagt, dann automatisiert übersetzen zu lassen und nochmal Text auszugeben, ist jetzt nicht der Sprung. Die Frage ist halt, können es die AirPods ohne iPhone?
Nee, das ist Voraussetzung.
Das, wie gesagt, revolutionär wäre es, wenn dieses kleine Gadget das halt aus könnte, ohne nochmal auf andere Hardware angewiesen zu sein.
Nein.
Aber gerade da, wenn das quasi nur als Lautsprecher funktioniert.
Du brauchst.
Es ist halt die Frage, die Qualität und wie seamless funktioniert es wirklich. Das könnte nochmal so ein Ding sein, wo du sagst, okay, da Hut ab, Apple, ja, ihr habt das besser gelöst als jeder andere. Ja, das wäre nochmal so ein Thema. Aber wie gesagt, die Technik an sich ist jetzt nicht unbedingt so das Ding, gerade wenn man mal guckt in dem ganzen Live-Transcribing, ja, was du hast. Aktuell gibt es einige Gadgets, gerade auch für Gehörlose. Und auf den Zug ist ja Apple auch mit ihrem Live-Transcribing-Funktion fürs iPhone auch nochmal aufgesprungen, die das schon gut umsetzen können und das per AI nochmal in die Sprache zu bringen. Haben wir auch schon, also von daher. Es ist halt die Frage, wie kann es Apple halt lösen, integrieren und wie viel besser ist es vielleicht als aktuelle Lösung? Das ja, das könnte nochmal so ein Sprung sein, gerade wenn wir halt wissen, wie hoch die installierte Basis bei Apple ist. Und wenn die das, wie gesagt, qualitativ dann nochmal besser hinkriegen und vor allem halt von der Erfahrung her vielleicht nochmal besser lösen und da halt quasi mehr Seamless dann halt umsetzen. Okay, klar, das könnte nochmal so eine Revolution sein. Wobei, wie gesagt, Revolution finde ich schon
recht
kräftig. Ja, also das muss dann schon, da erwarte ich mir dann schon sehr, sehr viel. Ja.
So klang es aus der Gerüchteküche heraus.
Wie gesagt, da müssen sie halt aufpassen, genau wie bei Siri mit den Erwartungen, die sie halt wecken. Ja.
Ja. Gut, da hat Apple ja derzeit noch nichts zu gesagt. Das ist ja nur aus der Gerüchteküche raus. Also da haben sie ja noch keine Erwartungen geweckt. Gott sei Dank.
Ja, nee, aber es ist schon interessant zu sehen, wie rasant da die Entwicklung geht, weil wenn wir mal überlegen, die ersten Funktionen in diese Richtung, die wir hatten mit dem Übersetzen von Schildern oder von Schrift zum Beispiel. Ja, du hältst ein Smartphone dran und das Smartphone übersetzt das Schild. Ja, das sind auch so Funktionen, die habe ich am Anfang belächelt, bis ich dann so Funktionen mal wirklich dann selbst genutzt habe. Ich finde momentan diese ganzen Lösungen und auch die Tipps, die es gibt, ja, und die Fälle, die man gesehen hat, wenn man irgendwo in der Vorlesung sitzt und lässt da mitschreiben, sehr interessant. Was ich aktuell sehr faszinierend finde, ist gerade bei Lehrvideos die Funktionen oder die Anbieter, die es gibt, diese Videos dann nicht nur transkribieren zu lassen, also mitschreiben, ja, den Text dann quasi aus dem Video rauszuholen, der da gesprochen wurde, sondern daraus Mindmaps zum Beispiel anzulegen. Da gibt es mittlerweile etliche Anbieter, wo du einen Google-Link einfach reinwirfst und da wirft er das ganze Ding dann hinten wirklich gut aufbereitet raus. Gerade für diese ganzen Lectures oder Lehrvideos oder auch Mitschnitte aus Universitäten, die da teilweise auf YouTube verfügbar sind, gerade von amerikanischen Universitäten, finde ich das schon Tools, die mittlerweile dir so viel Funktionen an die Hand geben. Das ist, also ich wünschte, das hätte ich zu meiner Schulzeit gehabt, ja.
Ja. Ja. Naja gut, ich bin gespannt, was Apple uns da zeigen wird.
Ja.
So, und jetzt schließt sich wieder der Kreis zum ersten Thema oder zum fast ersten Thema der Sendung, wo wir über das Siri-Debakel gesprochen haben, mehr oder weniger. Das würde ja auch mit sich ziehen, dass ich dann das neue Smart-Home-Produkt, der Home-Hub oder...
Ach so, ich habe schon gedacht, du wolltest auf Indiana Jones.
Nee, der Home-Hub oder wie das Ding dann auch heißen mag oder der neue Home-Pod mit Screen etc., da gibt es ja verschiedene Ausprägungen und wahrscheinlich gibt es auch zwei verschiedene Geräte, einmal der Home-Pod und einmal der Home-Hub oder wie sie das Ding dann auch nennen mögen. Und da das Ganze ja sehr eng mit der neuen Siri verknüpft sein soll, gab es natürlich dann auch wiederum Gerüchte, dass sich das auch verschieben wird, das Ganze auch ins nächste Jahr hinein. Da hat aber Ming-Chi Kuo gesagt, nein, der Rollout soll zum Q3, also zum Quartal 3 2025, also noch dieses Jahr erfolgen. Und die Massenproduktion soll nach der WWDC starten. Da bin ich gespannt, ob das dann auch hinhaut. Entweder haben sie dann genügend Funktionen in iOS 19 hineinbekommen, um das Gerät vernünftig nutzen zu können, in Anführungsstrichen. Und das Gerät wird dann im weiteren Verlauf noch an Funktionen dazu bekommen. Das ist ja auch bei Apple immer ein gern genommenes Mittel, das Produkt dann letztendlich Stück für Stück zu erweitern. Beste Beispiel sind die AirPods, die haben sich auch softwaretechnisch erweitert und sind erst zu dem geworden, was sie ja heute sind. Und so könnte das natürlich auch bei den ganzen Smart-Home-Gadgets ablaufen, dass sich das Produkt Stück für Stück erweitern wird. Ich bin gespannt, ob Ming-Chi Kuo recht hat, dass wir dieses Jahr noch ein Home-Hub sehen werden oder ein HomePod mit Display oder beides. Mal schauen. Mal schauen. Weil das Gerät interessiert mich ja eigentlich, so eine zentrale kleine Steuerstation. Derzeit habe ich mir das ja alles selbst zurechtgebastelt mit ganz anderen Lösungen, die jetzt nicht immer hundertprozentig so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Wo sehr viel Konfigurationsarbeit hintersteckt. Gut. Und zum Schluss noch ein Spezialthema für uns beide, wo wir uns ja so schön drüber aufregen, in Anführungsstrichen. Es gibt jetzt angeblich eine konkrete Millimeterangabe, wie dick oder wie dünn der Kamerabump ausfallen wird beim iPhone 17 R. Und er soll 4 Millimeter sein oder soll sich auf 4 Millimeter belaufen. Und jetzt machen wir mal eine Milchmädchenrechnung. Angeblich soll das iPhone ja 5,5 mm dick oder dünn werden. Rechnen wir die 4,4 mm dazu, ist das iPhone effektiv 9,5 mm dick.
Ja, an der dicksten Stelle, genau.
So ist es. Also, nichts mit 17R. Ich weiß, da gibt es ganz viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, nein, das ist eure ganz persönliche Rechnung. Ja, aber ich glaube, dieser Rechnung schließen sich auch ganz viele andere an.
Ne? Ja, ich sag ja immer, für mich ist das Telefon so dick wie das Ding inklusive Kamerabump.
Ja.
Klar, in der Hand gehalten, je nachdem, ist es halt gefühlt nochmal eine andere Sache, ja. Aber irgendwo, ja, trägt halt der Kamerabump schon auf. Vor allem, wenn er halt momentan, oder wie momentan halt so, ups. Ah, ich habe gar keinen Ton aus am Gerät. Das ist mal Glück gehabt. Wenn er halt dann noch in einer Ecke sich versteckt, ja, und das Ding dann nur auf dem Tisch rumwackelt, immer schwierig. Da bin ich ja gar kein Freund von, aber egal, das ist ja nicht nur das iPhone, da sind ja Android-Geräte genauso betroffen davon. Von daher schön, wenn dein Gerät irgendwie nur 2 mm dick ist, ja. Aber irgendwo muss der Akku ja auch noch hin, ja. Wenn du dann einen Akku-Bump machen willst, ja, und so ein Kram, ja, das ist doch im Prinzip nur irgendwo das Ding schön gerechnet, ja. Klar, wenn der Kamerabump irgendwo halt relativ klein ist, einmal halt von der Dicke her und dann auch von der Linse an sich, ja, da kann man, wie gesagt, das ist nochmal, aber.
Naja, der soll ja recht ausgeprägt sein, der Kamerabump bei den neuen Geräten, also bei der 17er Serie, der soll sich über das Ganze als Balken über das Ganze hintere Gerät ziehen, sage ich jetzt mal, ähnlich wie bei den Pixel-Geräten, hätte natürlich den Vorteil, es würde nicht mehr wackeln, es würde nur keilartig auf dem Schreibtisch liegen und es würde jetzt nicht mehr auf dem Schreibtisch hin und her wackeln. Das ist natürlich der Vorteil. Klar, wenn man jetzt ein Case benutzt, dann kann man das ein wenig ausgleichen, wahrscheinlich, kommt auf das Case an, ob das dann so dick sein wird, dass man den Kamerabump plus minus null ausgleicht, dass man ihn auf der gleichen Ebene hat. Okay, aber ich kenne auch Leute, die verwenden ihr iPhone ohne Case. Haben eventuell nur so ein Skin drauf, so eine Schutzfolie auf der Rückseite. Die werden ja auch immer besser mittlerweile. Zumindest reichen die meisten Skins dafür aus, das Gerät vor Kratzern zu schützen. Ein Sturz kann so ein Skin auch nicht absorbieren, aber die Kratzer kann man damit eliminieren. Und das ist ja dann fast wie ohne Case, wenn man nur so ein Skin drauf hat. Naja, gut. Also, wenn das wirklich 4 mm dick sein sollte, haben wir 9,5 mm effektiv. Also, ist das so dünn dann auch nicht. Gut. Haben wir noch ein Gadget? Ich muss gerade mal scrollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingetragen habe. Doch, wir haben noch ein Gadget. Mein Gott, im Alter wird man vergesslich. Da muss man sich alles aufschreiben. Ja. Gut. Das Gadget, was ich heute kurz besprechen möchte, kommt mehr oder weniger aus der Hörerschaft, in Anführungsstrichen. Oder der Wunsch, so ein Gadget zu besprechen, kommt aus der Hörerschaft. Es haben sich in der letzten Zeit ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, es waren in dem Fall wirklich nur Hörer, die sich gemeldet haben, ob ich nicht einen Multiport-Adapter kenne, der extrem kompakt ist, extrem klein ist und slim ist. Ich musste sagen, dass ich sowas kenne, keine Frage, aber meistens waren das Hersteller, die ich gar nicht testen möchte, weil ich da so ein paar Vorurteile habe. Und da habe ich gesagt, nee, kann ich dir keine konkrete Aussage zu machen zu dem Produkt oder ich kann da nichts Konkretes empfehlen. Da müssen wir abwarten, bis zum Beispiel die Firma Zatecky was rausbringt. Und die haben jetzt was rausgebracht, was sehr, sehr slim und sehr, sehr kompakt ist, dennoch sehr, sehr viele Schnittstellen im Adapter unterbringt. Und das kann man relativ schnell besprechen. Ich hoffe, ich bespreche das auch heute relativ schnell. Und das ist der neue Zatecky 7-in-1 Multiport Slim Adapter. Und Slim ist ihr Programm. Das Ding ist wirklich sehr, 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 sehr kompakt. Beinhaltet einmal HDMI 4K mit 60 Hertz, zweimal USB-A 3.2 Gen 2, einmal USB-C. Wir haben an Bord eine 100 Watt Power Delivery Ladung, also das geht maximal durchschleifen. Wir haben einen SD-Karten-Slot und einen Micro-SD-Karten-Slot, beide Slots verbaut. Einmal Ethernet-Port, Gigabit-Ethernet-Port und das war es letztendlich. Nach meiner Meinung die essentiellsten Schnittstellen, die man dabei haben sollte unterwegs, und das sehr, sehr kompakt verbaut. Wir haben ein Aluminiumgehäuse. Das fest verbaute kleine USB-C-Kabel ist Nylon umwoben. Bewährte Kabelqualität, die wir von Zatecky ja schon kennen, und auch natürlich die Gehäusequalität ist hervorragend. Gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Gibt es auch in einem Black, also Schwarz, gibt es in Silber und in Space Gray. Ja, alles das, was man braucht und das, was man möchte, wenn man darauf Wert legt, was sehr, sehr, sehr Kompaktes zu haben. Und da scheint es ja ganz viele zu geben, die da was Kleines, Kompaktes haben möchten, mit einer Vielzahl an Schnittstellen. Ja. Das Ding ist so kompakt, dass man die Ethernet-Schnittstelle oder den Port aufklappen muss, um halt das Ethernet-Kabel am Kopfende einzuführen. Aber das ist sehr wertig umgesetzt. Also es ist jetzt ein vernünftiger Klappmechanismus. Das dazu. Ob das Ding super stabil und lang funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich habe es jetzt als Daily Gadget bei mir im Gadget-Rucksack. Bisher haben alle Zatecky-Produkte in dem Bereich bei mir ihre Arbeit zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Ob das bei dem Produkt genauso ist, es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe das jetzt erst seit 14 Tagen im Einsatz. In den 14 Tagen hat es hervorragend funktioniert. Also kein Langzeittest, mehr oder weniger eine Produktvorstellung, weil aus der Hörerschaft sehr viel Fragen dazu gekommen sind. Gut, das war mein Gadget der Woche.
Gut.
Ich glaube, kein Markt ist so groß wie der Markt der Multiport-Adapter.
Der ist
riesig. Ich glaube, allein Zatecky hat 30 oder 40 verschiedene Adapter am Start. Es ist ein wahnsinnig komplexer Markt. Selbst wenn man das nur auf einen Hersteller bezieht, ist das sehr, sehr komplex, das Ganze. Aber das zeigt natürlich auch, dass für jeden Geschmack was dabei ist. Man muss nur das Richtige finden, was schmeckt. Gut. Somit sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir werden immer kompakter. Meine Güte.
Wieso?
1:17.
Ja, passt doch.
Mein Gott, wir müssen mal wieder so eine 2-Stunden-Sendung hier raushauen.
Können wir uns fürs nächste Mal vornehmen.
Wir sollten uns über Autos, über Essen unterhalten. Das wäre ja mal was ganz Neues. Machen wir ja sonst nicht. Okay. Du hast meine Ironie nicht mitbekommen.
Welche Ironie?
Ja, dass wir uns mal über Autos und Essen unterhalten sollen.
Ist klar.
Übrigens, die neue Eissorte Bienenstich schmeckt hervorragend.
Okay.
Ich habe das letzte Töpfchen ergattern können im Rewe-Markt. Ja, das nur so am Rande. Somit haben wir auch unseren kulinarischen Anteil heute wieder untergebracht. Also, machen wir es kurz und schmerzlos. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.